ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Ausgefallene Schulstunden, zusammengelegte Kindergartengruppen. Vielleicht haben Sie Ihr Kind heute auch ganz zu Hause lassen müssen, denn es ist Streiktag. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat alle Angestellten, Beschäftigten in Schulen, der landeseigenen Kitas, Sozialarbeiter und auch Hochschulbeschäftigte heute bundesweit zum Streik aufgerufen. Viele von ihnen haben sich heute Mittag zur Kundgebung am Kreuzberger Oranienplatz versammelt. RBB24-Reporter Bruno Dietl war mit dabei.
Da ist auf der einen Seite die Tarifforderung der Gewerkschaften. 7% mehr Geld oder mindestens 300 Euro mehr pro Monat. Gut die Hälfte der Länderbeschäftigten im Tarifvertrag TVL arbeitet laut GEW im Bildungsbereich. Aber viele sind heute nicht nur wegen höherer Gehälter zur Kundgebung nach Kreuzberg gekommen. Sie sind am Limit, was die Arbeitsbelastung angeht. So auch Susi Rentsch, sie ist Grundschullehrerin in Nordneukölln.
Unser Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir tatsächlich fast ohne Pause arbeiten. Wir haben viele Kinder mit Status. An unserer Schule gibt es auch GE-Kinder, Kinder mit geistiger Entwicklung. Aber normalerweise haben wir 20 bis 24 Kinder. Und wenn wir Glück haben, ist eine Erzieherin dabei. Das ist aber nicht immer so.
Sollten sich Gewerkschaften und Länder auf mehr Geld für die Beschäftigten einigen, würde das für Grundschullehrerin Rentsch mehr Freiraum bedeuten.
Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte dann weniger arbeiten. Es ist super teuer, hier in Berlin zu wohnen. Man kann ganz schwer weniger arbeiten. Wenn das Geld mehr wird, ist das für mich tatsächlich der Punkt, wo ich weniger arbeite. Um mich zu entlasten einfach. Unsere Arbeit ist super anstrengend, körperlich wie geistig.
Auch wenn es der Hauptgrund der Tarifauseinandersetzung ist, Geld ist für die Kindergartenerzieherin Patricia Weiß aus Reinickendorf nur ein Nebenaspekt.
Wir wollen aber eigentlich nicht für Geld auf die Straße gehen. Wir wollen wirklich für Entlastung auf die Straße gehen. Wir wollen mehr Zeit haben für die Kinder. Wir wollen mehr Zeit haben für mittelpädagogische Arbeit, damit wir eben wirklich auch unsere Arbeit, den Qualitätsstandard, wo wir gesetzlich dran gebunden sind, auch erfüllen können.
Laut GEW sind rund 3.500 Beschäftigte aus dem Bildungsbereich aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Ein Thema kocht auf der Kundgebung in Kreuzberg immer wieder hoch. Der Vorstoß der Union, den Anspruch auf Teilzeit einzuschränken. Der Vorwurf, manch einer sei in Lifestyle-Teilzeit, der macht viele hier wütend, auch Erzieherin Patricia Weiß aus Reinickendorf.
Sie sind nicht zu faul, sie sind dafür da, weil sie einfach nicht mehr Kraft haben. Sie brauchen die Kraft für die Arbeit, für die Zeit mit den Kindern. Und vor allen Dingen auch Privatzeit sich zu erholen. Das ist vollzeitmäßig, so wie ich arbeite, kaum noch machbar.
Die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern, selbst Lehrerin, nennt die Teilzeitvorwürfe auf der Bühne, Zitat, abwertend. Junge Lehrer aus Charlottenburg und Wedding erzählen von einer immer weiter steigenden Arbeitsbelastung durch Kürzung bei Schulsozialarbeit und Schulpsychologie. Gestreikt wird heute vor allem für mehr Geld. Die nächste Tarifrunde zwischen Gewerkschaften und Ländern beginnt am 11. Februar in Potsdam. Doch vielen geht es bei der Kundgebung ganz grundsätzlich um mehr Wertschätzung für die Beschäftigten im Bildungssystem.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat heute bundesweit zu einem Protesttag aufgerufen. RBB24-Reporter Bruno Dietl war in Berlin dabei. In Schwedt soll Deutschlands größte Anlage zur industriellen Produktion von E-Kerosin entstehen. Der Traum vom klimafreundlichen Fliegen rückt damit näher. Dazu wurden heute die Pläne vorgestellt. Die neue Fabrik in der Uckermark soll 500 Millionen Euro kosten. 70% der Summe sind Fördermittel von Bund und Land. Worum es geht, erklärt RBB24-Reporterin Sabine Zitschke.
Die Zutaten für die Fabrik sind in der Uckermark schon mal da. Man braucht Strom, Wasser und Kohlendioxid. Der Strom entsteht aus Wind- und Sonnenenergie, die hier reichlich produziert wird. Das Kohlendioxid mit dem Label Biogen stammt aus der Papierfabrik Leipa. Und Produktionsflächen hätte man auch. Das Ziel der Elektrolyse, so sagt es Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller.
Dort werden Treibstoffe für die Zukunft hergestellt, nämlich man muss sagen grünes Kerosin, was auch helfen wird, dass vor allem die Flüge CO2-freier werden kann. Und das hat Zukunft. Und dementsprechend sind wir hier Vorreiter. Und das zeigt, dass Brandenburg auch weiterhin auf neue Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien setzen kann.
Diese neuen Arbeitsplätze könnten im bisherigen Industriepark des PCK entstehen. Aber auch andere Gewerbegebiete näher an der der Oder wären denkbar, verbunden mit einer Pipeline zum PCK. Die Firma Concrete Chemicals, hinter der auch Enertrag aus der Uckermark steht, wollte ursprünglich das Projekt in Rüdersdorf verwirklichen, auf dem Gelände des Zementwerkes von Cemex. Jetzt heißt es, dass Kesselwagen aus Rüdersdorf CO2 in die Uckermark bringen könnten, sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Michael Kellner.
Und das Projekt läuft sozusagen weiter mit Schwedt zusammen. Da holt man CO2 her, bringt man nach Schwedt. Das ist auch perspektivisch eine gute Lösung, wo dann die Stärke von Rüdersdorf, nämlich CO2, mit der Stärke von der Region Uckermark-Schwedt viel grüner Wasserstoff zusammengebracht wird, verheiratet wird, um daraus Kerosin zu bauen. Und das ist eine super Sache.
Spätestens Ende 2027 soll es nun eine finale Investitionsentscheidung für das Projekt geben, sagt der Vorstandssprecher von Enertrag, Tobias Bischof-Niems. Und die Anlage soll der Hauptlieferant für die Flugzeuge am BER werden.
Also die Anlage, wenn sie einmal in Betrieb genommen ist, wird 65 Arbeitsplätze permanent schaffen. Und wir werden im Bau in der Größenordnung von 1.500 Arbeitskräfte benötigen, temporär.
Tobias Bischof-Niems räumt aber auch erst einmal ein, dass der Kraftstoff erst einmal sehr viel teurer sein wird als das bislang im PCK hergestellte Kerosin. Doch je mehr man später herstelle, umso günstiger wird's.
Und eine Hürde gibt es auch noch. Die EU-Kommission muss dem 350 Millionen Euro schweren Subventionspaket zustimmen. Sabine Zitschke war das über die geplante Produktion von grünem Kerosin in Schwedt. Gerade bei dem kalten Wetter da draußen denkt sich morgens sicherlich so manch ein Schüler und so manche eine Schülerin, warum aufstehen? Kann ich nicht lieber zu Hause bleiben und hier lernen? Homeschooling und so. Die negativen Seiten, sozialen Folgen davon kennen wir seit Corona. Die AfD allerdings möchte den Unterricht zu Hause grundsätzlich möglich machen und das vom Wunsch der Eltern abhängig machen. Schulpflicht? Nein, danke. Darüber wurde heute im Brandenburger Landtag emotional diskutiert. RBB-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst hat zugehört.
Das Brandenburger Bildungssystem sei komplett gescheitert. Kinder lernten nichts mehr, würden politisch indoktriniert und seien an den Schulen auch nicht mehr sicher, behauptet AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch. Als Beleg dafür führt er unter anderem die Vera-Vergleichsarbeiten am Ende der dritten Klasse an.
50% der Viertklässler im Land erreichen die Mindeststandards im Lesen nicht. Ein Drittel kann nicht mehr rechnen und ein Viertel kann nicht mehr richtig lesen. Und das nach 3 Schuljahren, meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis für dieses Bildungssystem.
Die Lösung für Holoch und die AfD? Eltern sollen ihre Kinder auch zu Hause unterrichten dürfen oder die Großeltern dazu heranziehen. Die Schulpflicht müsse weg und durch eine Bildungspflicht ersetzt werden. Dem AfD-Antrag widersprechen nicht nur CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin und ihre SPD-Kollegin Annemarie Wolf.
Also ich würde sagen, auf ungefähr 4 Seiten viel Prosa. Und da Sie ja mal gern scannen, Herr Holoch, wie viele Rechtschreibfehler in den Anträgen der CDU sind, sollten Sie vielleicht Ihre auch mal vorher durchscannen. Auch da habe ich einige gefunden. Der Vorschlag, die Schulpflicht durch eine sogenannte Bildungspflicht zu ersetzen oder, wie Sie schreiben, zu erweitern, klingt ja erstmal, wie sich die AfD auch gern gibt, freiheitlich, zeitgemäß, das ist doch super. Bei genauer Betrachtung erweist er sich jedoch als rechtlich unscharf, sozialpolitisch riskant und bildungswissenschaftlich nicht überzeugend.
Das ist keine Politik für die kleinen Leute, das ist Politik genau auf ihrem Rücken. Denn wer wenig Geld hat, wer in beengten Wohnungen lebt, wer im Schichtdienst arbeitet oder mehrere Jobs hat, für den ist Hausbeschulung gar keine Freiheit.
Auch Falk Peschel und das BSW stimmen gegen den AfD-Antrag, denn wichtig seien gleiche Chancen für alle.
Mit ihrem Vorschlag wirft die AfD die Bildungsgerechtigkeit zurück in das 19. Jahrhundert. Zustände wie im Kaiserreich, wo die Kinder wohlhabender Eltern durch Privatlehrer unterrichtet wurden. Denn welche Elternhäuser werden den von der AfD vorgeschlagenen Hausunterricht fachlich leisten oder sich finanziell leisten können?
Natürlich gäbe es viel zu tun im Bildungssystem, räumt auch SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg ein. Aber das komplette Schwarzmalen und Schlechtreden sei auch eine bewusste Taktik der AfD.
Wenn Sie beispielsweise auf die Vera-Vergleichsstudien eingehen und dann immer sagen, ein Drittel der Schüler kann nicht lesen oder schreiben oder rechnen, dann wissen Sie doch, Sie sind doch Bildungspolitiker, Sie wissen doch, dass wir dort in der Klassenstufe 3 die Kompetenzen der Klassenstufe 4 messen. Das heißt, dass ein Drittel der Schüler die 4. Klasse noch braucht, um die Lernziele der 4. Klasse zu erreichen. Und ich finde, daran muss man sich dann auch messen lassen.
Doch AfD AfD-Politiker Dennis Holoch bleibt dabei. Der Unterricht zu Hause sei auch eine Chance für besonders leistungsstarke Schüler.
Zudem gibt es in Deutschland faktisch keine Hochbegabtenförderung. Wir wollen eine Bildungsnation sein, wir wollen ein Industrieland sein, aber wir haben überhaupt keine Förderung für solche Kinder, die zukünftig Informatiker, Ingenieure und Maschinenbauer werden können.
Eltern sollen hochbegabte Kinder entsprechend fördern, und zwar besser als Schulen das tun. Mit dieser Position steht die AfD alleine da. Und vor allem vergesse sie, dass die Schule nicht nur ein Lernort, sondern auch ein sozialer Ort sei, so CDU-Politikerin Christi Augustin.
Es ist ein wichtiger Aspekt, dass wir Kinder in der Schule sehen. Manchmal sind es gerade die Kinder, die vernachlässigt sexuellen Missbrauch erleben mussten, die erstmalig in der Schule tatsächlich gesehen werden und leider an dem Ort, wo sie Schutz erfahren sollten, nämlich im Elternhaus, dies erfahren mussten. Und deswegen ist auch unter diesem Aspekt mir die Schulpflicht so wichtig.
Mit deutlicher Mehrheit lehnt der Landtag den Antrag der AfD zum Homeschooling ab.
Informationen von Amelie Ernst waren das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodka. Vor etwa 3 Wochen war im Süden Berlins plötzlich nichts mehr selbstverständlich. Rund 45.000 Haushalte in Zehlendorf, Steglitz und Umgebung traf ein großer Stromausfall. Bei eisiger Kälte kein Licht, keine Heizung, kein warmes Wasser. Wie nachhaltig eindrucksvoll war dieses schlimme Ereignis für die Berlinerinnen und Berliner? Haben jetzt viele vorgesorgt?
Ich habe immer Radios mit Batterie zu Hause. Ich habe jede Menge Kerzen, wenn es drauf ankommt.
Nein, bin nicht vorbereitet.
Ja, wir haben vorgesorgt.
Wasser und Lebensmittel in Konserven, dass man so ungefähr 10 Tage, 2 Wochen damit zurechtkommt.
Man denkt natürlich darüber nach, dass man vorsorgen sollte.
Beate Kern aus Zehlendorf hatte vor dem Blackout vorgesorgt. Kerzen, Stirnlampe, etwas Essen. Gereicht hat es trotzdem nicht. Denn ausgerechnet Anfang Januar war Beate Kern an Grippe erkrankt. Nach 5 Tagen kam der Strom zurück. Endlich. Und mit ihm Licht, Wärme und erneut der Gedanke, jetzt braucht es ein Notstromaggregat.
Mir war schon bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, Notstromaggregate anzuschließen, dass die Technik dafür aber vorbereitet sein muss. Und das hatten wir nicht gemacht. Wir hatten zwar schon mal überlegt, ein Notstromaggregat und die notwendigen Anschlüsse legen zu lassen, ist aber noch nicht umgesetzt. Und wenn man das jetzt erlebt hat, dann bekommt es nochmal einen anderen Stellenwert, dass man dann vielleicht auch das Geld dafür ausgeben möchte.
Viele haben ihr geholfen, sagt sie. Einer von ihnen, Albrecht Brömmer aus der Nachbarschaft, ehemaliger Chef des Technischen Hilfswerks. Er brachte heißes Wasser für Tee, für Wärmflaschen. Kleine Dinge, die in so einer Situation viel bedeuten. Was den selbst vom Stromausfall Betroffenen Albrecht Brömme am meisten erschüttert hat, war nicht die Kälte.
Die Dunkelheit, das ist etwas Bedrückendes. Das geht einem auf die Seele.
Albrecht Brömme empfiehlt einen Notfallrucksack. Er hat ihn immer bei sich mit Wasser, Powerbank, Kurbeltaschenlampe, Akkuleuchte.
Wenn ich die hochziehe, dann macht sie schön ringsrum Licht. Das Kurbelradio und funktioniert gut. 1 Minute kurbeln heißt 1 Stunde Radio hören.
Dass sich immer mehr Menschen über den Ernstfall Gedanken machen, findet der Berliner gut und wichtig.
Es ist ja nicht der erste Stromausfall in Berlin. Ich denke an Köpenick 2019, Baggerarbeiten. Ich denke an den ersten Anschlag auch im Süden, wo das Tesla-Werk getroffen werden sollte. Und dieser Stromausfall hat, warum auch immer, ist er ein Weckruf. Und ich hoffe sehr, dass dieser Ruf nicht so schnell verhallt.
Denn das Stromnetz ist gut, aber verwundbar, meint Albrecht Brömme. Man sollte also realistisch bleiben. Der nächste Blackout kommt bestimmt. Die Frage ist dann nur, wie gut wir vorbereitet sind.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.